Danke für die freundliche Begrüßung. Ich grüße euch alle herzlich, freue mich, dass das Zelt so voll ist und dass wir hier so zusammen sein können. Der Weg aus der Einsamkeit, vielleicht fühlst du dich in der Masse einsam, das gibt es nämlich. Ich weiß, ich habe vor einigen Jahren in der Stadthalle in Bad Marienberg über dieses Thema gesprochen und kurz vor dem Beginn kommt ein junger Mann auf mich zu, 20 Jahre, drückt mir einen Text in die Hand und sagt, das ist mein Leben, ein Gedicht, das können Sie gerne vorlesen, habe ich hierbei. Du bist bei Menschen, bei Leuten, die du kennst, bei denen du gelegentlich redest und doch bist du einsam. Du siehst sie reden und lachen, die sind fröhlich und du bist einsam. Einsam unter Menschen, eigentlich ein Widerspruch. Und doch wahr, mir geht es nämlich so. Fremdsein unter Leuten ist fast wie lebendig begraben. Ihr Lieben, Einsamkeit ist für mich eines der trostlosesten Worte unserer Sprache. Und gäbe es eine Insel der Einsamen, es wäre die größte der Welt. Und Einsamkeit ist eben nicht nur ein Problem älterer Menschen, sondern dieses Gefühl, verlassen zu sein, allein zu sein, dieses Empfinden eines Mangels kann jeden betreffen. Ich las vor einiger Zeit eine Untersuchung, da wurden junge Leute befragt zu diesem Thema und da hieß es, jeder zweite junge Mensch fühlt sich einsam. Natürlich gibt es auch positive Einsamkeitserfahrungen. Also ich gehe gerne allein durch den Wald. Oder ich denke an den Sportler, der vorne einsam in der Spitze beim Marathon liegt. Das ist eine schöne Einsamkeitserfahrung. Aber heute Abend geht es um die, die uns wirklich Not machen, die etwas zu tun haben mit Alleinsein, mit Isoliertsein. Und wo man merkt, da kommt das nicht zum Tragen, was Gott schon ganz am Anfang sagt, also den Menschen gemacht hat. 1. Mose 2, Vers 18, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Wir sind füreinander geschaffen und der jüdische Philosoph Martin Buber hat ja mal gesagt, wir werden am Du, am Gegenüber, wir brauchen einander. Nun, bevor ich auf das tiefere Problem eingehe oder die tiefere Ursache, die Wurzel, denke ich, es ist gut, wenn wir uns auch mal Gedanken machen, dass es viele Faktoren gibt heute, die dieses negative Einsamkeitsgefühl, dieses Problem verstärken. Wir haben ja zum Beispiel einen Wandel von der Groß- in die Kleinfamilie, in die Single-Haushalte. Immer mehr leben bewusst alleine. Wir haben den enormen Medienkonsum. Ich habe heute noch im Internet mal nachgeschaut, junge Menschen zwischen 19 und 29 im Durchschnitt 4,5 Stunden am Smartphone. Und das ist nur der Durchschnitt. Da wird es ja manche geben, die kaum am Smartphone sind und andere sind 8 oder 9 Stunden am Smartphone. Und da muss man sich mal überlegen, dieses Gerät gibt es ja erst seit 2007. Also noch keine 20 Jahre. Das können wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen, ohne Smartphone zu leben. Und wenn ich mein Smartphone raushole, was etwas größer ist, dann sagen meine Töchter schon mal, Papa, tu mal die Telefonzelle weg. Also das entwickelt sich ja dermaßen schnell. Und das ist ein Markt, der ist einfach enorm. Und heute habe ich noch gelesen, also eine Untersuchung vom 2. Oktober, stand im Internet, 71 Millionen Deutsche nutzen das Smartphone. Also dieses Gerät macht zwar deutlich, dass wir viel kommunizieren und wir reden ja von einer Kommunikationsgesellschaft, aber das geht alles nur noch über dieses Gerät und man ist nicht mehr persönlich im Gespräch. Meine Frau, die heute Abend hier ist, die ist ja gerne mit ihren Eltern auf Borkum gewesen. Und vor einiger Zeit waren wir nochmal auf Borkum und sie ging mit einer unserer Töchter shoppen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir ein gutes Buch genommen und habe mich oben an die Promenade gesetzt, mit einem Auge gelesen, mit dem anderen Auge die Menschen beobachtet. Und da laufen die feinsten Damen über die Promenade auf Borkum und sind so am Tippen. Da habe ich gedacht, Was ist das für eine Welt? Da fliegen die Möwen, da kann man die Wellen hören, da haben wir den blauen Himmel und man ist nur am Smartphone. Und da habe ich so gedacht, die zappen sich das Hirn weg. Also das ist wirklich schlimm, wie viel darüber läuft und das führt zur Vereinsamung, denn Spracharmut in unserer Gesellschaft hat immer zu tun mit Medienkonsum. Das geht Hand in Hand. Wir merken, dass die Anonymität zunimmt. Wir wohnen ja seit fast 40 Jahren auf einem 900-Seelendorf. Früher gab es da noch mehrere Läden, da hat man sich dann über die Theke unterhalten. Heute geht alles nur noch in den Großmärkten und man kennt sich kaum. Auch das führt natürlich zu einer gewissen Vereinsamung. Aber was ich als Lehrer und als jemand, der viele Jahre als Schulelternbeirat aktiv war, auch einmal betonen möchte, das ist die Tatsache, dass viel zu viele, und bitte bleiben Sie jetzt ganz ruhig sitzen, viel zu viele Mütter ganztags arbeiten gehen. Und das hat wirklich auch dazu beigetragen, dass immer mehr Kinder vereinsamen. Und ich frage mich manchmal, warum lernen wir nicht aus der Geschichte? Ich weiß nicht, wer von euch die Perestroika gelesen hat, den großen oder den Offenbarungseid des ganz großen sowjetischen Politikers Michael Gorbatschow. Und ich habe einen Auszug aus der Perestroika dabei, weil ich dachte, das muss ich euch einfach mal vorlesen, denn das ist ja eine Geschichte und aus dieser Geschichte müssen wir lernen. Und das deckt sich übrigens mit dem, was wir in der Bibel lesen. Lies einmal zu diesem Thema Titus 2. Michael Gorbatschow schreibt, in den Jahren unserer schwierigen und heroischen Geschichte haben wir es versäumt, den besonderen Rechten und Bedürfnissen der Frauen, die mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau und ihrer unerlässlichen erzieherischen Funktion zusammenhängen, genügend Beachtung zu schenken. Heute engagieren sich die Frauen in der wissenschaftlichen Forschung, arbeiten auf Baustellen, in der Industrie, im Dienstleistungssektor und sind schöpferisch tätig und haben daher nicht mehr genügend Zeit, um ihren täglichen Pflichten zu Hause nachzukommen, dem Haushalt, der Erziehung der Kinder und der Schaffung einer familiären Atmosphäre. Wir haben erkannt, dass viele unserer Probleme im Verhalten vieler Kinder und Jugendlicher, in unserer Moral, der Kultur und der Produktion, zum Teil durch die Lockerung der familiären Bindungen und die Vernachlässigung der familiären Verantwortung verursacht werden. Dies ist ein paradoxes Ergebnis unseres ernsthaften und politisch gerechtfertigten Wunsches, die Frau dem Mann in allen Bereichen gleichzustellen. Mit der Perestroika haben wir angefangen, auch diesen Fehler zu überwinden. Hat mich sehr nachdenklich gemacht. Und im Grunde machen wir in unserer Zeit denselben Fehler. Und ich hoffe, dass irgendwann auch da wieder Einsicht ist und eine Wende stattfindet. Also es sind so viele kleine Bausteine, die dazu beitragen, dass gerade die jungen Menschen vereinsamen und nicht mehr diese Gemeinschaft erleben, in die wir eigentlich hineingestellt sind. Für mich sind zum Beispiel Ehe und Familie die wichtigsten Stiftungen, die Gott zum Erhalt einer Gesellschaft gegeben hat. Und da müssen wir ganz viel investieren. Das sage ich mir natürlich auch als Vater, der viel unterwegs ist oder viel unterwegs war. Jetzt bin ich ja Großvater. Die Töchter sind erwachsen, haben ihre eigenen Familien und dienen mit Freude dem Herrn Jesus Christus. Das ist eine große Gnade. Aber ich weiß, dass ich da auch viele Fehler gemacht habe. Es geht darum, dass unsere Kinder Väter und Mütter gebrauchen oder brauchen, damit sie in der Gemeinschaft groß werden und einen Halt zu Hause haben in einer Gesellschaft, die immer schwieriger wird und wo immer mehr Gegenwind aufkommt. Also da sind so viele Dinge, auf die ich später nochmal zurückkomme. Aber ich behaupte jetzt zunächst einmal, die tiefere Ursache für die Entfremdung untereinander ist das Ergebnis der Entfremdung des Menschen von Gott. Einsamkeit ist eine schwere Last, wenn du Gott nicht bei dir hast. Und ich möchte dazu zunächst einmal einen Text lesen, einen Bericht aus dem Johannesevangelium, aus dem 5. Kapitel. Da wird uns erzählt, dass Jesus in Jerusalem ist. Es ist zwar ein Fest in Jerusalem, aber Jesus geht an einen Teich. Auf Hebräisch heißt dieser Teich Bethesda, Haus der Barmherzigkeit. Aber wenn man das hier so liest, da müsste man eigentlich sagen, es ist ein Haus des Elends. Denn in diesem Teich, in dieser Teichanlage, die 5 Säulenhallen hat, da heißt es jetzt hier in Johannes 5, in diesen lag eine Menge Kranker, Blinder, Lahmer, Dürrer. Es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Als Jesus diesen da liegen sah und wusste, dass es schon lange Zeit so mit ihm steht, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, also ich bin einsam, ich habe keinen Menschen, dass er mich, wenn das Wasser bewegt worden ist, in den Teich werfe, während ich aber komme, steigt ein anderer von mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. Und sofort wurde der Mensch gesund, er nahm sein Bett auf und ging umher, es war aber an jenem Tag Schabbat. Also Feststimmung in Jerusalem und dort in dieser Teichanlage viele kranke, einsame Menschen. Eine Anlage von etwa 5000 Quadratmeter, da kann man sich vielleicht vorstellen, wie viele dort liegen. Nun, Jesus Christus geht an diesen Ort der Hoffnungslosigkeit. Und hier sehen wir, dass Jesus Christus tatsächlich dem entspricht, was wir im Alten Testament schon lesen, wie der Messias sich verhält und dass der Messias sich gerade auch um solche kümmert. In dieses Elend, in diesem Haus des Elends taucht auf einmal der Fürst des Lebens auf. Und das macht mir einfach Mut, denn Jesus Christus kennt dich auch heute Abend. Er kennt deine persönliche Situation. Als er diese Frage stellt, willst du gesund werden, da heißt es ja im Bericht ausdrücklich, Jesus wusste, wie es mit dem Mann stand, warum er diese Frage stellt. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Die Situation dieses 38 Jahre lang kranken Menschen ist ein treffendes Bild für unsere Situation. Im Grunde ist Einsamkeit ja etwas, was wir als bedrohlich empfinden. Oder ich sage immer gerne, es ist ein Schatten des Todes. Es beschleicht uns eine Angst wegen einer endgültigen Trennung. Und ihr Lieben, Einsamkeit hat immer etwas zu tun mit Tod. Und deshalb habe ich euch mal eine Grafik mitgebracht, um aufzuzeigen, was die Bibel denn überhaupt unter Tod versteht. Denn manche sind ja der Meinung, ja, wenn ich sterbe, dann komme ich 1,50, 1,60, 1,70, ich weiß gar nicht genau wie tief, 1,80 unter die Erde und dann ist alles vorbei. Nein, die Bibel differenziert und macht deutlich, dass es verschiedene Tode gibt und Tod ist in der Bibel nicht Aufhören der Existenz, alles vorbei, sondern Tod bedeutet in der Bibel immer Trennung. Gott hat uns geschaffen als Menschen, die mit dem Tod zunächst mal nichts zu tun hatten. Und dann hat Gott ja den Menschen dieses Gebot gegeben und hat gesagt, an dem Tag, wo du von diesem Baum isst, wirst du sterben. Und dann geschieht der Sündenfall, darüber haben wir ja schon in diesen Tagen nachgedacht. Und da sehen wir, gebrochenes Gebot bedeutet immer auch gebrochene Gemeinschaft. Und seit diesem Zeitpunkt ist der Mensch geistlich tot. Das bedeutet von Natur aus getrennt von Gott. Und so wird jeder von uns durch natürliche Geburt hineingeboren in diese Linie des Todes. Jetzt kannst du natürlich zu Recht sagen, ja, was ist das für eine Botschaft? Da kann ich ja gar nichts für, dass ich da hineingeboren wurde. Kannst du auch nicht. Ist ganz korrekt, hast vollkommen recht. Und deshalb wollen wir uns das ganze Schaubild auch einmal anschauen. Denn eins steht ja auch fest, Gott sagt zwar, wenn du davon isst, wirst du sterben, aber nachdem Adam und Eva davon gegessen haben, haben sie noch Jahrhunderte weitergelebt. Also Tod ist nicht aufhörende Existenz, sondern Trennung. Und hier die Trennung von Gott. Und dann kennt die Bibel natürlich auch den leiblichen Tod. Da Das ist das, was uns gemeinhin als Tod bekannt ist. Der Körper wird von der Seele getrennt. Und da heißt es auch in 1. Mose 5, Vers 5, und Adam starb. Da war Adam wirklich in unserem Sinne tot. Und dann kennt die Bibel auch einen ewigen Tod. Das ist die endgültige Trennung von Gott. Manche sind ja der Meinung, das sei so eine unterirdische Fritteuse, wo irgendwann die Menschen mal brutzeln. Aber das ist der grausamste Ort, den wir uns überhaupt vorstellen können. Denn wenn ein Mensch dort ist, dann wird er erkennen, hätte ich mich doch damals am 9. Oktober für Jesus Christus entschieden, dann wäre ich da nicht gelandet. Es ist also die endgültige Trennung von Gott, wo wir keine Möglichkeit mehr haben, aus dieser Todeslinie auszubrechen. Aber wisst ihr, wenn wir uns über Einsamkeit unterhalten, wenn wir uns über die Probleme des Menschen unterhalten, ich betone immer wieder, der große Trumpf in der Hand Gottes ist das Kreuz. Das Kreuz vom Golgatha. Und deshalb reden wir viel vom Kreuz, denn dort am Kreuz zeigt Gott die Lösung auf. Und wir hören, dass Jesus Christus den Lohn der Sünde, den Tod für uns bezahlt hat. Und an dieser Stelle, wo dieser orange Balken jetzt ist, da stehen wir Menschen und haben die Möglichkeit, uns für Jesus Christus zu entscheiden. Und dann erleben wir eine Neugeburt und werden hineingeboren in die Linie des Lebens, müssen zwar auch den leiblichen Tod erleben, so wie ich morgen Mittag in Wuppertal einen lieben alten Freund beerdige, aber ich weiß, Manfred ist im Himmel. Er hat ewiges Leben und hat das hier schon bezeugt und ist in der Gewissheit gestorben, dass er für immer bei seinem Heiland Jesus Christus ist. Und hier siehst du natürlich, niemand kann etwas dafür, dass er auf die Linie des Todes hineingeboren wurde. Deshalb zeigt Gott den Ausweg und Gott selber hat von Anfang an deutlich gemacht, dass er den Menschen nicht allein lässt. Und ich finde das so schön, wenn ich da lese, dass Gott als erstes anknüpft und ruft, Mensch, wo bist du? Gott knüpft wieder an. Aber wir sehen hier auch eindeutig, seit dem Sündenfall gibt es einsame Menschen. Adam und Eva verstecken sich, sie haben Angst vor Gott. Und wir stellen immer wieder fest, Sünde macht einsam. Schuld ist der Beziehungskiller Numero eins. Und immer dann, wenn Schuld in eine Beziehung kommt, vereinsamen Menschen. Aber Gott geht Einsamen nach. Und der Psalmist schreibt es so schön im Psalm 78, Vers 7. Gott ist es, der Einsame zu Hause wohnen lässt, Gefangene hinausführt ins Glück. Aber dann gibt es eben auch Widerspenstige, solche, die das nicht wahrhaben wollen, solche, die das Angebot Gottes nicht annehmen und die bleiben in der Dürre. Gott kümmert sich also von Anfang an um den Menschen, der durch Schuld vereinsamt. Und Gott ist es, der den ersten Schritt tut. Und hier in unserem Bericht ist es Jesus Christus. Er sieht den Einzelnen. Der Geist Gottes lenkt sozusagen den Scheinwerferkegel des Berichtes auf dieses eine Gespräch. Ich selbst bin davon überzeugt, dass Jesus an diesem Tag noch viel mehr Menschen geheilt hat. Denn Johannes sagt am Ende seines Berichtes, wenn wir alles aufschreiben würden, was Jesus Gutes getan hätte, da würden die Bücher der Welt nicht ausreichen. Also Jesus hat viel mehr Gutes getan, als wir das in den vier Evangelien lesen. Nun, er steht hier vor einem Mann, der 38 Jahre krank ist. Das sind immerhin 13.870 Tage, konnte der Mann nicht laufen. Er war gelähmt, er lag dort. Und die Länge der Krankheit ist ja fast unerträglich, 38 Jahre nicht laufen können. Und vor diesem Mann bleibt Jesus stehen. Und er stellt ihm eine Frage. Ich habe sie hier bewusst unterstrichen. Willst du gesund werden? Im ersten Moment denkt man vielleicht, das ist doch eigentlich unverschämt. Hier steht ein Anfang 30-Jähriger vor einem 38-Jährigen und fragt, willst du gesund werden? Was für eine Frage. Warum stellt Jesus diese Frage? Ich denke, das ist schon ganz entscheidend, denn ohne ein bewusstes vom persönlichen Willen getragenes Ja, Herr, hilf mir, ich will, wird er keinem helfen können. Es besteht ja immer die Gefahr, wenn man so lange krank ist und so lange in einem gewissen Elend lebt, dass man in eine Lethargie verfällt. Wie viele haben mir schon gesagt, wenn ich sie in Fußgängerzonen angesprochen habe, ach, hören Sie doch auf mit Ihrem Jesus, der kann mir da auch nicht helfen. Doch Jesus kann helfen, wenn wir uns helfen lassen wollen. Aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Er fragt, er kommt auf uns zu, er tut alles, um uns aus unserer Situation herauszuholen, aus der Trennung von Gott, aus der Vereinsamung von Gott, und möchte uns etwas ganz Neues schenken. Und er fragt, willst du dir helfen lassen, auch heute Abend? Das heißt, Jesus stellt immer in eine Entscheidung, er führt in eine Entscheidung hinein. Und deshalb wirst du das auch jeden Abend hier hören. Du hörst Gottes Wort und ich versuche deutlich zu machen, du musst dich entscheiden. Und wer sich nicht für Jesus Christus entscheidet, sagt er selbst, entscheidet sich gegen ihn. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass Jesus ein Bekenntnis hören möchte. Das heißt, wir müssen mal aussprechen, was uns Not macht. Wir dürfen mit Gott reden. Wir dürfen ihm all unsere Not sagen. Und wir nennen das ja als Christen Gebet. Und Beten ist das tiefe Durchatmen der Seele. Das Heraussagen, Herausschreien auch der Not. Ich habe das an dem Abend gesagt, als ich über das Thema Leid gesprochen habe, als meine Schwester und ich am Geißalpsee unterhalb vom Nebelhorn standen und mein Schwager oben im Geröllfeld lag. Wir haben unsere Not rausgeschrien und haben Gott all unsere Not gesagt. Und das dürfen wir. Und das ist so wichtig, dass wir es tun. Und von daher muss uns unser Zustand bewusst werden. Ich lasse mal den schönen Satz, Elend unterweist einen Menschen auf wunderbare Weise in der Kunst des Gebets. Ich glaube, uns ist manchmal gar nicht bewusst, dass uns das Wasser bis zum Hals steht, dass wir auf der Todeslinie sind, dass wir Todeskandidaten sind, wenn wir uns nicht für Jesus Christus entscheiden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber nachdenken und dass wir die Frage, die Jesus uns heute Abend stellt, willst du dir helfen lassen, positiv mit einem Bekenntnis beantworten. Und das tut hier dieser Mann. Ich dachte am Psalm 25, da schreibt der Psalmist, sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Das darf heute Abend dein Gebet werden. Wenn du leidest unter dieser Einsamkeit und wenn du erkennst, ich bin von Natur aus durch die Sünde, durch die Schuld getrennt von Gott, dann darfst du beten wie der Psalmist, sei mir gnädig, denn einsam und elend bin ich. Nun, die Antwort des Kranken ist genau die richtige. Er nennt seine Not, nennt aber seine Not, ohne Gott einen Vorwurf zu machen. Er merkt, dieser Jesus, der nimmt mich ernst. Der will mich hier nicht auf den Arm nehmen und lächerlich machen vor den anderen, die das ja alle mitbekommen haben. Wir lesen ja ausdrücklich, es war eine Menge an Kranken. Er merkt, dieser Jesus nimmt mich ernst und er spricht sein ehrliches Bekenntnis aus. Ich habe keinen, der mir hilft und seine eigenen Versuche sind bisher gescheitert. Gut, man muss dazu wissen, man nimmt also an, dass immer dann, wenn das Wasser bewegt wurde, ein Engel Gottes dieses Wasser bewegt hat und wer als erstes ins Wasser stieg, der wurde gesund. Und da hatte natürlich der Lahme überhaupt keine Chance, als erstes dorthin zu kommen, sei denn, ihm würde jemand helfen. Seine eigenen Versuche all gescheitert, er sagt das ganz offen. Und jetzt kommt dieser Befehl Jesu, steh auf, nimm dein Bett auf und geh umher. 38 Jahre lang nicht auf seinen Beinen gestanden, wahrscheinlich so ganz dünne Beinchen, keine Muskeln. Und jetzt hört er, steh auf. Und wahrscheinlich war eine gewisse Spannung unter der Menge der Kranken. Was wird er jetzt tun? Er wird sich ja wohl nicht lächerlich machen und versuchen, auf seinen Beinen ohne Muskeln zu stehen. Aber er merkt hier, Jesus, der meint es ernst. Und jetzt ist Glaubensgehorsam gefordert. Und er tut es tatsächlich, er steht auf. und dann soll er sein Bett aufnehmen und hatte der keinen Lattenrost mit einer schweren Latexmatratze, sondern das war einfach eine Matte, die sollte er zusammenrollen und dann Arm nehmen und umhergehen. Mit anderen Worten, zieh einen Schlussstrich unter dein altes Leben und demonstriere das neue Leben, das du in Jesus Christus jetzt hast. Gib Zeugnis davon, geh umher. Das lässt sich natürlich alles wunderbar anwenden, auch auf unsere persönliche Situation. Also immer dann, wenn Jesus uns auffordert, er fordert das natürlich glaubensgehorsam, das zu tun, was er sagt, dass wir einen Schlussstrich ziehen und das alte Leben und dass wir umhergehen und für ihn Zeugnis geben. Und dann heißt es hier so schön, und sofort wurde der Mensch gesund. Bleiben wir einmal bei dieser Begebenheit und versuchen das jetzt auch auf uns anzuwenden. Ihr Lieben, die Frage des Evangeliums heißt, willst du raus aus der Einsamkeit, aus der Isolation? Willst du raus aus der Linie des Todes auf die Linie des Lebens? Und das fragt nicht irgendjemand, sondern das fragt der, der selbst tiefste Einsamkeit durchlebt hat. Und er ist wirklich der Einzige, der uns grundsätzlich helfen kann. Er weiß, was es heißt, allein zu sein. Und er hat kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane seine engsten Vertrauten gebeten, bitte betet doch für mich. Und Jesus ging dann noch ein Stückchen weiter und betete allein zum Vater. Vater, wenn es irgendwie in deinen Ratschluss passt, dann lass diesen schweren Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Aber dein Wille geschehe. Und dann geht er zurück zu seinen engsten Vertrauten. Und was tun sie? Sie schlafen. Er ist im Grunde enttäuscht. Er wird allein gelassen. Und als er dann kurze Zeit später am Kreuz hängt, das vierte Wort am Kreuz, für mich das geheimnisvollste Wort der Weltgeschichte, wo nämlich Jesus ausruft, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ruft der, der von sich gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und deshalb kann ich verstehen, wenn Martin Luther einmal zu dieser Stelle sagt, Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Aber hier sehen wir, was Jesus auf sich nimmt, um dieses Einsamkeitsproblem zu lösen. Und noch einmal, der große Trumpf in der Hand Gottes ist das Kreuz von Golgatha, was du hier in der Mitte auf dieser Folie siehst. Dort hat Jesus das Problem der Einsamkeit gelöst und wir haben die Möglichkeit, mit ihm in Gemeinschaft zu kommen und herauszukommen aus der Linie des Todes in die Linie des Lebens. Nun habe ich immer wieder gehört, wenn ich über dieses Thema gesprochen habe, ja, wenn ich Christ werde, dann bin ich doch erst recht isoliert. Dann werden sie mich am Arbeitsplatz auslachen. Na, bist du jetzt auch fromm geworden, habe ich dir ja sofort gesagt, wenn du in dieses Missionszelt gehst. Ja, es ist natürlich so, wenn ein Mensch Christ wird, dann ändert er seine Weltanschauung. Und er wird auch sein Wertesystem versuchen, dem anzupassen, was wir in der Bibel lesen. Am Arbeitsplatz was mitgehen lassen, lügen oder wenn der Chef sagt, sagen Sie dem nächsten Anrufer, ich bin nicht da, obwohl er im Büro nebenan sitzt, das kommt für einen Christen nicht in Frage. Ein Christ versucht, bei allen Schwächen, die jeder von uns hat, ein Christ versucht, mit Ehrlichkeit in Führung zu gehen. Das entspricht dem Christsein. Und das wird sich natürlich ändern. Und vielleicht wirst du auch denken, ja, dann kann ich manches nicht mehr machen, wo ich doch weiß, dass es in den Augen Gottes Sünde ist. Natürlich, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite sollten wir auch nie vergessen, es geht bei dieser Entscheidung für Jesus Christus zunächst mal um Leben und Tod. Es geht nämlich um unsere Ewigkeit. Und das, was wir hier in dieser Welt leben, die paar Jahre, das ist ein Hauch, eine Millisekunde von der Wirklichkeit. Es geht um die Ewigkeit. Und ich habe auch festgestellt, wenn du dein Christsein lebst, auch am Arbeitsplatz, dann werden andere Menschen sich für dich interessieren. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war junger Referendar in Dortmund an der Grundschule und wir hatten Probleme mit einigen Eltern. Eltern können ja manchmal, das muss ich ja zugeben, ein bisschen nervig werden. ich bin ja selbst auch Elternvertreter gewesen. Also immer gut, wenn man ein gutes Verhältnis zwischen Eltern und Lehrern hat. Naja, wir saßen im Lehrerzimmer zusammen und unterhielten uns über diese speziellen Eltern. Und auf einmal sagt die ältere Schulleiterin zu mir als junger Bursche, das war also so in den 80er Jahren, sagt sie: Herr Jäger, Sie sind doch Christ, was sagen Sie denn eigentlich zu der Situation? Und da habe ich so gemerkt, irgendwie interessieren sich die Leute doch für uns, weil sie merken, wir reagieren auch in manchen Situationen anders. Und ein Mensch, der nach biblischer Norm lebt, der wird ja auch berechenbar, der wird vertrauenswürdig. Und das hat immer positiven Einfluss im Miteinander. Übrigens, so können auch kaputte Ehen und Familien heil werden. Und von daher, wenn wir mit Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit in Führung gehen, unsere Arbeit tun, Jesus Christus, so wie es uns möglich ist, folgen. Und dabei geht es nicht um Perfektionismus. Wir haben ja viele Jahre Teenager-Freizeiten geleitet. 17 Jahre in Rehe, hatten immer so im Sommer 6 Wochen um die 200 Kinder, junge Leute. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ein 17-Jähriger zu mir kam und sagte: Wenn ich Papa sonntags auf der Kanzel sehe und dann zu Hause erlebe, wie er mit Mama rumspringt, dann möchte ich mit den Christen und mit der Gemeinde nichts am Hut haben. Das ging mir natürlich als Vater und Pädagoge wie ein Stich durchs Herz. Und ich musste diesem jungen Burschen sagen: Was dein Papa macht, muss er verantworten. Das tut mir leid für dich, aber das muss er einmal vor Gott verantworten. Und du wirst in deiner Umgebung auch Leute finden, die echt sind, die glaubwürdig sind. Und der glaubwürdigste und echteste überhaupt ist Jesus Christus, und an ihm kannst du dich orientieren. Und dann sagte er: Ja, ich möchte ja auch gar keinen perfekten Vater, aber ich möchte wenigstens einen ehrlichen Vater. Und ich glaube, das ist genau der Punkt. Wir machen Fehler. Wir machen alle Fehler. Davon bin ich fest überzeugt. Oder ist irgendjemand hier in diesem Zelt, der noch nie ein Gebot übertreten hat? Er möge sich jetzt melden, ich mache hier Platz, dann kannst du das erzählen. Fände ich fantastisch. Ist jemand hier? Und damit haben wir auch den Beweis erbracht. Jesus sagt: Wer ein Gebot übertreten hat, ist des ganzen Gebotes schuldig. Wir sind vor Gott schuldig. Und dabei geht es nicht um die Größe unserer Schuld, sondern einfach um die Tatsache, dass wir auf der Linie des Todes nicht so sein und so leben können, wie Gott sich das von uns oder wie Gott das von uns erwartet. Und von daher ist es eine schöne Herausforderung, sein Christsein ehrlich zu leben. Und du wirst sehen, dass du, wenn du Jesus Christus dein Leben übereignest, dass du eine neue Gemeinschaft erlebst. Denn du wirst ja hineingeboren in die Familie Gottes. Guck mal, ich bin jetzt seit 1979 unterwegs, überwiegend in Deutschland. Vor der Wende war ich auch viel in der DDR und habe Vorträge gehalten. Und immer wenn ich in irgendeine Familie kam, wo Jesus im Zentrum war, war sofort eine herzliche Gemeinschaft. Die haben mir den Schlüssel des Hauses gegeben, haben gesagt: Da ist der Kühlschrank, da kannst du dich bedienen. Die haben mich allein gelassen, die haben mir bedingungslos vertraut und ich denen auch. Und überall, wo du hinkommst und Menschen kennenlernst, die Jesus im Herzen haben, ist sofort eine Verbindung da. Und in diese Familie wirst du hineingeboren, und das ersetzt jegliche Einsamkeit in dieser Welt. Das ist was ganz Neues, und das kann sich ein normaler Mensch überhaupt nicht vorstellen, was das für eine tragfähige Basis ist, was das für ein Geschenk ist, Brüder und Schwestern zu haben in der Familie Gottes. Auch hier die Gemeinde, viele kenne ich ja gar nicht, aber wir sind sofort ein herzliches Arbeitsteam. Und man merkt, da ist so ein Geist, wir gehören zu einer Familie, wir haben einen gemeinsamen Herrn, wir haben einen gemeinsamen Maßstab, die Bibel, und danach richten wir uns. Und von daher wiegt das alles andere auf, was du vielleicht berechtigterweise zunächst als Einwand bringst. Ja, wenn ich Christ werde, dann bin ich erst recht isoliert. Ja, du wirst das an der einen oder anderen Stelle erleben, gebe ich offen zu, aber du gewinnst viel, viel mehr. Der Weg aus der Einsamkeit, ich habe mal versucht, das an einigen konkreten Punkten deutlich zu machen. Wie gehen wir diesen oder wie kommen wir auf diesen Weg? Gestehe dir also zunächst einmal ein, dass du alleine nicht zurechtkommst. Ich habe keinen Menschen, sagt der Lahme. Ruf Jesus um Hilfe an im Gebet. Das bietet Gott dir an. Du darfst so, wie du bist, zu ihm kommen. Und bekenne ihm auch konkret deine Schuld, das, was dich trennt von Gott, was du erkannt hast. Und ich sage noch einmal, es geht nicht um die Größe der Schuld. Und manche haben natürlich eine ganz falsche Vorstellung von Sünde. Der Autofahrer denkt wahrscheinlich zunächst an Flensburg, an die Sünderdatei. Oder ich sage mal gerne, die feine Dame, die vielleicht heute Nachmittag auf dem Kaffeekränzchen war und 3 Sahnetorten zu viel gegessen hat, kommt zu ihrem Mann und sagt, ach Schatz, heute habe ich wieder gesündigt. Ich sage, das ist keine Sünde, das ist Dummheit, aber das hat mit Sünde nichts zu tun. Und von daher, Sünde, Harmatia, heißt Zielverfehlung. Dass wir das Ziel verfehlen, was Gott für unser Leben gesteckt hat. Und dass wir Gott nicht die Ehre geben, dass wir Gott nicht Danke sagen. Lies Römer 1, da fasst Paulus das in einer sehr komprimierten Weise zusammen. Und so darfst du zu Gott kommen und ihm das sagen. Darfst das Geschenk der Erlösung und Vergebung deiner einzelnen Sünden annehmen. Und dann ordne dein Leben ganz bewusst mit Jesus Christus. Lebe mit ihm. Und jetzt kommt aber etwas, was auch wichtig ist. Und das ist das Geschenk, was Gott uns macht. Suche Kontakt mit anderen Christen. Ich habe schon oft erlebt, wenn ich unterwegs war, dass jemand zu mir kam und sagte, ich bin ganz allein, um mich kümmert sich keiner. Da sage ich immer, pass doch mal auf, das Leben wird eigentlich reich, wenn du auf andere zugehst. Solange du noch kriechen kannst, geh auf andere zu. Und wenn du nicht mehr raus kannst, telefoniere mit anderen. Den Mann, den ich morgen Mittag beerdige, der hat bis ins hohe Alter hinein regelmäßig zum Beispiel auch meine 90-jährige Mutter angerufen. Das hat das Leben reich gemacht. Und als er noch rausgehen konnte, hat er Besuche gemacht. Und was, ich kriege doch auch nicht bei uns im Dorf ständig Besuche, dass Leute auf mich zukommen. Ich gehe auf die Leute zu. Geh, besuch Leute, das macht das Leben reich. Und manchmal brauchst du vielleicht eine gewisse Überwindung, um einen Kranken zu besuchen, aber du wirst feststellen, wenn du das dann tust, bist du am Ende der Beschenkte. Deshalb nicht einigeln, nicht zu Hause sitzen und denken, um mich kümmert sich keiner. Die Bewegung eines Christenmenschen ist immer auf andere zugehen. Das tut Jesus doch auch. Jesus geht in das Haus Bethesda. Jesus besucht die Menschen. Jesus setzt sich zu den Sündern, um mit ihnen zu reden und ihnen zu helfen aus ihrem Dilemma. Die Bewegung eines Christen ist immer auf andere zugehen und nichts von anderen erwarten, dass sie zu mir kommen. Und deshalb suche Kontakt mit anderen Christen. Und dann versuche auch einmal das, was ich einleitend sagte. Familienleben. Medienkonsum, die Vereinsamung, die durch unsere gesellschaftlichen Entwicklungen geschieht. Gestalte dein Leben neu. Nimm konkret Schritt für Schritt das eine oder andere in Angriff, um gegen den gesellschaftlichen Trend der Isolation zu schwimmen. Das ist eine ganz konkrete Angelegenheit, die jeder von uns auch für sich tun muss. Geh dein Leben durch, was führt zu Vereinsamung? Zum Beispiel ich persönlich, und ich bin dankbar, dass es immer mehr junge Menschen gibt, die das erkennen. Ich bin in keinem sozialen Medium, keiner WhatsApp-Gruppe, gar nichts. Und ich komme gut zurecht im Leben. Und Bildung, die geschieht nicht durch den viereckigen Kasten. Lies viel. Wer liest, sieht fern. Wer liest, hat mehr vom Leben. Bücher sind die echten Wertpapiere ohne Verfallsdatum. Und wer Bücher schenkt, schenkt Wertpapiere, hat, glaube ich, Erich Kästner gesagt. Also Bücher sind das Wirkliche, was das Leben reich macht. Und Gott hat sich auch in einem Buch offenbart. Von daher, denk einfach drüber nach. Das muss jeder für sich selbst wissen. Da machen wir auch kein Gesetz draus. Aber wichtig ist, dass wir selbst konkret die Probleme angehen und da Weichen stellen, wo wir merken, ja, da müsste sich bei mir was ändern, um gegen die Vereinsamung und Isolation vorzugehen. Einsamkeit findet da ein Ende, wo ich einen Gott habe, mit dem ich reden kann. Und dieses Angebot besteht auch heute Abend. Und vielleicht ist das etwas provozierend, was ich jetzt hier auf der Folie als nächstes Zitat bringe. Bete, dass deine Einsamkeit der Stachel werde, etwas zu finden, wofür du leben kannst, groß genug, um dafür zu sterben. Und dieses Angebot macht uns Gott in Jesus Christus. Denn, das haben wir jeden Abend als letzte Folie, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Glaube ist in der Bibel ein Beziehungsbegriff. Und wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann ist das viel mehr als ein bloßes Fürwahrhalten, dass er existiert. Ich habe eine persönliche Beziehung zu ihm. Und ich mache das seit vielen Jahren. Jeden Morgen, wenn ich meine müden Knochen auf die Bettkante schwinge, dann sage ich als allererstes, Herr Jesus, ich hab dich lieb. Denn das ist die wichtigste Beziehung in meinem Leben. Und das darf auch die wichtigste Beziehung in deinem Leben werden. Und diese wichtigste Beziehung, die trägt durch, auch durch einsame Stunden, sogar durch die Todesstunde. Und das wünsche ich dir von Herzen, dass du in dieser Gewissheit, mit dieser lebendigen Hoffnung leben kannst. Der Herr segne dich und schenke dir den Mut zuzugeben, wie der Lahme am Teich Bethesda, Herr, ich habe keinen Menschen, aber ich komme jetzt zu dir. Wir neigen uns zu einem Gebet. Lieber Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du der wahre Messias bist. Du bist damals vom Fest an diesen Ort des Elends gegangen, um Menschen konkret zu helfen. Und danke, dass du das auch heute tust. Danke, dass du uns heute die Frage stellst, willst du dir helfen lassen? Danke für diese wunderbare Frage des Evangeliums. Danke für diese gute Nachricht. Und danke, lieber Herr, dass du selbst in die tiefste Isolation und Einsamkeit gegangen bist, um uns aus der Einsamkeit herauszuholen. Du bist der Gott, der Einsame zu Hause wohnen lässt. Du bist der Gott der Witwen und Waisen. Du bist der Gott allen Trostes. Herzlichen Dank dafür. Und so geben wir dir an diesem Abend alle Ehre. Und ich bitte dich für solche unter uns, die diese bewusste Entscheidung für dich noch nicht getroffen haben, dass sie heute diesen Schritt zu dir hin tun und aufstehen und gehen, um ein neues Leben mit dir zu beginnen. Amen.